Die Lesung für die heutige Predigt kommt aus Jesaja 49, Vers 14 bis Jesaja 50, Vers 3. Zion aber sagt: Der Herr hat mich verlassen, der Herr hat mich vergessen. Kann denn eine Frau ihren Säugling vergessen, sodass sie sich nicht um den Sohn ihres Leibes erbarmt? Selbst wenn sie vergisst, werde ich dich nie vergessen. Sieh, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind immer vor mir. Deine Baumeister eilen, aber deine Verwüster und Zerstörer werden sich davonmachen. Hebe deine Augen auf und sieh umher. Sie alle versammeln sich und kommen zu dir. So wahr ich lebe, sagt der Herr, du sollst mit diesen allen wie mit einem Schmuck angetan werden und wirst sie um dich legen wie eine Braut. Denn dein wüstes, zerstörtes und zerbrochenes Land wird dir dann zu eng werden, um darin zu wohnen, und deine Verderber werden sich entfernen, sodass die Kinder, die dir geraubt wurden, vor deinen Ohren noch sagen werden: Der Raum ist mir zu eng, rücke ab, dass ich bei dir wohnen kann. Du aber wirst in deinem Herzen sagen: Wer hat mir diese geboren? Ich war unfruchtbar, einsam, vertrieben und verstoßen. Wer hat sie mir erzogen? Sieh, ich war alleingelassen. Wo waren sie denn? So sagt der Herr, Herr. Sieh, ich will meine Hand zu den Nationen aufheben und meinen Banner zu den Völkern aufrichten. Dann werden sie deine Söhne auf den Armen herbeibringen und deine Töchter auf den Schultern hertragen. Und Könige sollen deine Pfleger und ihre Fürstinnen deine Ammen sein. Sie werden vor dir niederfallen, mit dem Gesicht zur Erde und den Staub deiner Füße lecken. Da wirst du erkennen, dass ich der Herr bin, an dem nicht zuschanden werden, die vertrauend auf mich warten. Kann man etwa einem Helden die Beute wegnehmen? Oder kann der Gefangene des Gerechten entkommen? Denn so sagt der Herr: Nun sollen die Gefangenen dem Helden entnommen werden und die Beute des Starken entkommen. Und ich will mit deinen Haderern hadern und deinen Kindern helfen. Und ich will deine Betrüger mit ihrem eigenen Fleisch speisen, und sie sollen von ihrem eigenen Blut wie von süßem Wein betrunken werden. Und alle Menschen sollen erkennen, dass ich der Herr, dein Retter bin und der Mächtige in Jakob, dein Erlöser. So sagt der Herr: Wo ist der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie entlassen hätte? Oder wer ist mein Gläubiger, dem ich euch verkauft hätte? Seht, wegen eurer Sünden seid ihr verkauft, und wegen eurer Verfehlungen wurde eure Mutter entlassen. Warum kam ich, und niemand war da? Ich rief, und niemand antwortete. Ist meine Hand nun so kurz geworden, dass ich sie nicht erlösen kann? Oder habe ich keine Kraft, um zu erretten? Seht, mit meinem Schelten mache ich das Meer trocken und mache die Wasserströme zur Wüste, dass ihre Fische vor Wassermangel stinken und an Durst sterben. Ich kleide den Himmel mit Dunkel und mache seine Decke wie einen Sack. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, danke für dein lebendiges Wort. Wir brauchen es für unsere Orientierung im Leben. Wir brauchen es, um zurück zu dir zu finden. Und so bitten wir dich, lass du nun dein Wort in uns wirksam werden, zur Veränderung, damit wir dich in unserem Leben mehr und mehr ehren, mehr und mehr lieben und Jesus mehr und mehr nachfolgen. In seinem Namen beten wir. Amen. Ja, wenn im Leben nicht alles rund läuft, also nicht alles so, wie man es sich erhofft und vielleicht auch erwartet, dann kommt man manchmal an den Punkt, an dem man sich fragt: Hat Gott mich aufgegeben? Aber ich kann mich selbst noch gut an einen solchen Moment erinnern. Er liegt nun schon bald 20 Jahre zurück. Und es war eine Zeit, in der ich mir unglaublich schmerzhaft bewusst war, über die vielen Dinge, die in meinem Leben nicht stimmten. Aber vieles hing für mich auch mit falschen Überzeugungen zusammen, vor allem der Überzeugung, dass man das christliche Leben aus eigener Kraft leben kann und leben muss. Und sowas ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das hat mich an diesen Punkt gebracht. Und so lag ich damals auf meinem Bett und fragte verzweifelt: Gott, hast du mich aufgegeben? Wenn wir uns heute den Abschnitt anschauen, den Matthias gerade vorgelesen hat, dann sehen wir, dass auch Israel bei dieser Frage angekommen ist. Hintergrund ist die unvermeidliche Katastrophe des babylonischen Exils und damit einhergehend die Zerstörung Jerusalems. In dieser Zeit wurde klar, wie tief und heillos Israel verstrickt ist in Schuld und Sünde vor Gott. Und es war klar, hier hilft bloße Rettung aus dem babylonischen Exil nicht mehr weiter. Was Israel braucht, ist ein Neuanfang, ein neues Leben, befreit von Schuld und ein neues Herz, das Gottes Liebe empfangen kann und auch erwidern kann. Und obwohl Gott diesen Neuanfang in den vorigen Kapiteln tatsächlich angekündigt hat, wir haben uns das angeschaut in den vergangenen Wochen, und nicht nur das, Gott auch einen Neuanfang nicht nur mit Israel angekündigt hat, sondern der gesamten Welt. Er schließt dich und mich heute ein. Dann bricht Zion trotz alledem, trotz dieser wunderbaren Nachricht, nicht in Jubel aus, sondern im Gegenteil, Zweifel machen sich breit. Enttäuschung, Resignation hört man hier heraus, wenn Zion hier sagt in Vers 14, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat mich vergessen. Statt riesigem Jubel macht sich in Zion, der Stadt Jerusalem, eine ungute Mischung breit aus enttäuschten Erwartungen und Zweifeln an Gottes Liebe. Man fragt sich natürlich an dieser Stelle, was ist eigentlich los mit Zion? Nach dieser atemberaubenden Ankündigung in den Kapiteln davor, was ist los? Und die Gründe, warum sich Enttäuschung und Zweifel hier zu einem ungesunden Cocktail vermischen, kann man mit zwei Punkten zusammenfassen. Israels Erwartungen werden enttäuscht, weil sie an der falschen Stelle nach Gottes Liebe suchen. Das ist der erste Grund. Und der zweite, wenn man an der falschen Stelle sucht, dann wird man auch nicht fündig. Und dann schleichen sich Zweifel ein. Und ich denke, bevor wir tiefer in diese Stelle einsteigen, sollten wir uns bewusst machen, dass es auch uns so gehen kann, dass wir in der falschen Stelle nach einem Liebeserweis von Gott suchen. Und wenn man dann an dieser falschen Stelle nicht fündig wird, schleichen sich Zweifel an ihn und man fragt sich enttäuscht, liebt Gott mich wirklich? Hat er mich vielleicht vergessen? Was sind die falschen Erwartungen Israels? Nun, wie man gut verstehen kann, ersehnt sich Israel und vor allem Israels Hauptstadt die alte Herrlichkeit zurück. Die Herrlichkeit der großen israelitischen Könige, David, Salomon, um nur zwei zu nennen. Auch die Herrlichkeit des ersten Tempels und überhaupt die Pracht Jerusalems. Diese Herrlichkeit war das Geschenk Gottes an Israel. Israel hatte von ihm eine privilegierte Position erhalten, die des Gottesknechts. Israel sollte die Herrlichkeit Gottes in dieser Welt sichtbar widerspiegeln. Aber all das wurde von den Babyloniern zerstört. Und im letzten Abschnitt hatte Gott einen dramatischen Neuanfang angekündigt, mit einem neuen Gottesknecht, einem idealen Israel. Ein einzigartiger Mensch würde all das erfüllen, wozu Israel von Gott berufen worden war, ohne es je zu erfüllen. Und wie wir in der vergangenen Woche schon gesehen haben, tritt mit Jesus Christus die Erfüllung dieser Verheißung an Israel ein. Er ist das ideale Israel. Er ist der vollkommene Gottesknecht, der keine Schuld auf sich lädt. Durch ihn führt Gott eine größere Errettung herbei, als es die Rückkehr aus Babylon je sein kann. Und durch ihn wird Gott auch ein größeres Volk retten. Ein Volk, das nicht nur aus dem Überrest von Israel besteht, sondern aus allen Menschen, die sich auf seinen Namen berufen. Und genau aus dieser Ankündigung heraus entstehen die Zweifel und Enttäuschung Zions. Denn für sie heißt diese Ankündigung, Abschied zu nehmen. Abschied zu nehmen von der alten Herrlichkeit. Diese Ankündigung bedeutet, nicht mehr zurückzublicken auf das, was war. Und dieser Abschied fällt schwer. Enttäuschung und Zweifel an der Liebe Gottes drohen Zion an diesem Punkt zu überwältigen. Und sie fragen sich, hat Gott uns denn ganz und gar vergessen? Gottes Antwort auf wachsende Zweifel lässt in diesem Abschnitt nicht lange auf sich warten. Gott erwidert die Zweifel auf mit einem anschaulichen Bild in Vers 15. Es handelt von der größten Liebe, die man sich vorstellen kann. Vers 15. Kann denn eine Frau ihren Säugling vergessen, sodass sie sich nicht über den Sohn ihres Leibes erbarmt? In der Mutterliebe für ihre Kinder sieht man die größtmögliche Liebe, die man sich vorstellen kann. Es ist eine Liebe, die alle überwältigt, denke ich mal. Die Mutter genauso wie die, die es mit beobachten können von außen. Als Vater sage ich das. Aber Gott sagt, meine Liebe ist größer als diese Liebe. Sie ist größer als jede Menschenliebe. Selbst wenn eine Mutter vergessen würde, werde ich dich nie vergessen. Es liegt nie an Gottes Liebe, dass man sich vergessen und verlassen fühlt, an seiner mangelnden Liebe. Man muss nur an der richtigen Stelle suchen, dann wird man auch fündig. Und aus diesem Grund richtet Gott den Blick seines Volkes auf zwei Zeichen seiner großen Liebe, zwei Zeichen von Gottes Liebe. Das erste Zeichen kommt verpackt in einem bezeichnenden und vielsagenden Hinweis in Vers 16. Dort, wo man diese große Liebe Gottes erkennen kann, Vers 16, ist an einem unerwarteten Ort. Er sagt, sieh, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind immer vor mir. Sieh auf meine Hände, sagt Gott. Dort wird meine Liebe sichtbar. Das erste Zeichen von Gottes Liebe sind eingezeichnete Hände. Und dieser Aufruf kommt ganz schön überraschend, denke ich. Wo in aller Welt sieht man Gottes Hände? Sind sie nicht unsichtbar? Historisch betrachtet sieht man diese Hände an ihrem Wirken, das heißt konkret an den wiederauferbauten Mauern in der Zeit Nehemias. Das könnt ihr euch in eurer eigenen Zeit mal nachlesen im Buch Nehemia. Aber noch viel eindrücklicher sieht man diese Hände natürlich an einem anderen Ort, am Kreuz, in den durchbohrten Händen von Jesus Christus. Dort am Kreuz schreit Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Am Kreuz nahm Jesus unsere Gottverlassenheit auf sich, damit wir wissen, wir sind nicht verlassen, wir sind nicht vergessen. Jesu durchbohrte Hände sind der große Liebeserweis Gottes, der alle Zweifel an seiner Liebe aus dem Weg räumt. Das kündigt sich hier schon an. Wo blickst du hin, wenn du ein sicheres Zeichen von Gottes Liebe für dich brauchst? Ich denke, auch uns kann es manchmal so gehen wie Zion hier. Vielleicht wünschen wir uns etwas Verlorenes zurück. Es gibt ja so vieles, was wir im Laufe der Zeit verlieren. Viel Kostbares vielleicht ist es für manche sogar eine verlorene Kindheit. Manchmal ist es auch so, dass wir wie Zion wegen unserer Sünde etwas verloren haben. So wie auch Zions verlorene Herrlichkeit Konsequenz ihrer Sünden ist. Natürlich ist es nicht unmöglich, dass Gott uns dieses Verlorene zurückschenkt. Aber oft müssen wir die Konsequenzen unserer Sünde auch tragen. Er befreit uns zwar von der Schuld und Strafe für unsere Sünden, aber nicht unbedingt von den Konsequenzen. Und wenn wir Gottes Liebe an der Umkehrung der Konsequenzen erkennen oder messen wollen, dann steht unser Glaube an Gottes Liebe auf ziemlich wackeligen Beinen. Diese Garantie gibt es nicht hier auf dieser Erde. Jesus sagt stattdessen, schau auf meine Hände, Nirgendwo siehst du Gottes Liebe für dich klarer als dort. Und wenn unsere Augen und Herzen offen sind für seine Liebe, dann wird sie uns überwältigen. Mehr noch als die Mutterliebe für ihr Kind. Und vielleicht möchten wir an der Stelle sogar beten, Herr, bitte schenk mir ein offenes Herz und offene Sinne, damit ich in den Händen von Jesus das Wunder deiner großen, überwältigenden Liebe erkennen kann. Neben diesem überwältigenden Zeichen von Gottes Liebe kann Zion auch noch an einem zweiten Zeichen erkennen, wie sehr Gott sie liebt. Und dieses zweite Zeichen ist Zion selbst. Zion wird erbaut werden und Zions Kinder werden sich in ihr versammeln. Das ist das zweite Zeichen, von dem der Text hier spricht. Aber dieses zweite Zeichen, sollte ich unmittelbar dazu sagen, ist nicht unabhängig vom ersten. Das sieht man schon in Vers 16, wo unmittelbar nach den Händen auch Zions Mauern genannt werden. Deine Mauern sind immer vor mir. Gott will Zion nicht schutzlos lassen, sondern die Stadtmauer wieder aufbauen. Und wie immer mit biblischer Weissagung müssen wir uns das auf zwei Ebenen anschauen, nämlich, wie schon gesagt, auf der historischen erfüllt es sich in Nehemia. Aber der eigentliche Mauerbau, der muss auf geistlicher Ebene stattfinden. Denn was Zion wirklich verwundbar gemacht hat, wirklich schutzlos macht, das ist die Schuld der Stadt. Das macht Gott hier auch am Anfang von Kapitel 50, am Ende unseres Lesungstextes noch einmal klar. Schaut euch am Ende von Vers 1 an, was Gott diesmal an die Kinder Zions gerichtet sagt. Er sagt, wegen eurer Sünden seid ihr verkauft, wegen eurer Verfehlungen wurde eure Mutter entlassen. Also er lässt keine Frage daran, warum Gott seine schützende Hand von der Stadt abgezogen hat. Umgekehrt ist natürlich auch klar, Schutz und Sicherheit werden nur dann wieder möglich, wenn Israel, wenn Zion von seiner Schuld befreit wird. Und hier wird einmal mehr die Verbindung zu Jesus am Kreuz deutlich. Seinen durchbohrten Händen, seinem Tod am Kreuz, nimmt er Schuld und Sünden auf sich. Und so errichtet er eine Mauer, eine undurchdringliche, geistliche Mauer um seine Stadt und alle, die darin wohnen. Und was sich daran schon andeutet, ist, dass mit dem Kreuz ein neues Zion beginnt. Eine neue geistliche Stadt mit einer geistlichen Mauer. Und in Vers 17 ist von den Baumeistern die Rede, die diese geistliche Stadt tatkräftig mitbauen. Dort heißt es, deine Baumeister eilen, aber deine Verwüster und Zerstörer werden sich davon machen. Das alles geschieht am Kreuz. Ja, und am Wirken dieser Baumeister soll Zion die Liebe Gottes neu erkennen. Diese Baumeister sind keine Zeitarbeiter, keine Freelancer, die man von außen anheuert, sondern wenn wir weiterlesen, sehen wir, es sind Zions eigene Kinder. Sie kommen in solchen Scharen, dass es in einer geografischen Stadt überhaupt kein Platz für sie ist. Das kommt symbolisch in Vers 20 zum Ausdruck in der Beschwerde. Der Raum ist mir zu eng. Mach mal Platz, damit ich bei dir wohnen kann. Und diese großen Scharen führen dazu, dass Zion die Welt nicht mehr versteht. Vers 21. Du aber wirst in deinem Herzen sagen, wer hat mir diese geboren? Ich war unfruchtbar, einsam, vertrieben und verstoßen. Wer hat sie mir erzogen? Sie, ich war alleingelassen. Wo waren sie denn? Ja, es sind die Menschen aus allen Nationen, die Jesus Christus zur Gemeinschaft mit Gott befreit hat, die er zu sich ruft und in seinem geistlichen Zion versammelt. Als Jude und ich uns verlobt haben, da gab es zwischen uns einen kurzen Moment kultureller Uneinigkeit. Bei uns gibt es ja keine Verlobungsringe wie in der angelsächsischen Welt, aber dieser besondere Ring war für Jude und auch die Familie zu Hause ein wichtiger Beweis in Abwesenheit des Bräutigams. Ich war ja noch hier in der Zeit. Und in Vers 18 geht es zwar nicht um einen Ring, dafür aber gleich um den gesamten Brautschmuck, den der Bräutigam dieser Stadt anlegt. Dieser Brautschmuck ist Gottes zweiter großer Liebesbeweis für Zion. Und wenn wir in Vers 18 lesen, dann sehen wir, dass es die Kinder sind, die Zions Schmuck ausmachen. Vers 18. Hebe deine Augen auf und sieh umher. Sie alle versammeln sich und kommen zu dir. So wahr ich lebe, sagt der Herr, du sollst mit diesen allen wie mit einem Schmuck angetan werden und wirst sie um dich legen wie eine Braut. Es sind diese Menschen aus allen Nationen, die von Jesus errettet wurden, die sich im geistlichen Zion um ihn versammeln. Sie sind der Schmuck von Zion als Braut für ihren Bräutigam. An ihnen soll Zion erkennen, dass Gott diese Stadt nicht vergessen und nicht verlassen hat, sondern sie mehr liebt als eine Mutter ihre Kinder. Das ist der Liebesbeweis für Zion. Wie übertragen wir den auf die heutige Zeit? Und ich denke auf zwei Weisen. Aus letzter Woche wissen wir, dass diese weltweite Versammlung der Kinder Zions mit den Aposteln beginnt, indem sie Jesus Christus immer weiter von Jerusalem weggehend bis an die Enden der Erde verkünden. Natürlich sind sie dort nicht angekommen, aber wir tragen diese Botschaft auch heute noch bis an die Enden der Welt. Diese Versammlung geschieht heute noch, indem seine Gemeinde hier vor Ort, aber eben auch weltweit das Evangelium verkündigt. Aber an der Stelle macht der Apostel Paulus, der ja selbst Jude ist, auch eine besondere Bemerkung über seinen Dienst. Ja, diese Bemerkung kommt in Römer 11. Und er sieht diesen Dienst als ein Zeichen für seine mitjüdischen Zeitgenossen. Und in Römer 11 spricht er davon, dass er sie zum Nacheifern reizen will. Sprich, die Juden sollen darauf blicken, was die Apostel unternehmen, und sollen daran die Liebe Gottes für die Stadt erkennen und selbst von Jesus erzählen. Daran sollen sie erkennen, dass Gott sie nicht verlassen und verkauft hat und dass auf diese Weise, sagt Paulus, einige von ihnen durch den Glauben an Jesus sogar gerettet werden. Und ich denke, dass nach dem Kreuz, nach der Auferstehung noch gilt, ja, Paulus schreibt das in Römer 11, das deutet darauf hin, dass auch heute noch das jüdische Volk Gottes Liebe darin erkennen soll, dass Christen den jüdischen Messias Jesus Christus verkünden und große Scharen zum Glauben an ihn kommen. Daran soll Gottes Volk auch heute noch, also das jüdische Volk auch heute noch erkennen, dass Gottes Liebe seiner Stadt Zion gilt. Und wenn sich uns die Gelegenheit gegenüber jüdischen Menschen bietet, dann sollten wir diese Gelegenheit auch wahrnehmen. Ich denke, für uns als Gemeinde ist das vielleicht weniger relevant als für andere Gemeinden. Aber ich denke, der Auftrag von Paulus, der gilt auch uns heute. Wir sollen das jüdische Volk neidisch machen auf die große Liebe in Jesus Christus. Das war der erste Punkt, wie es auf heute übertragen wird. Auch für uns als Gemeinde und sogar für uns als Einzelne gilt das Gleiche. Wenn wir uns nach Zeichen von Gottes Liebe sehnen, dann brauchen wir eine Perspektive, die unser eigenes Leben übersteigt. Und diese Perspektive erhalten wir, indem auch wir Gottes Liebe an diesen beiden Zeichen festmachen. Einerseits, indem wir zurückblicken auf die Hände, die für uns durchbohrt wurden. Durch sie hat Gott eine undurchdringliche Mauer um uns herum aufgerichtet, damit wir geistlich sicher und geschützt leben können in alle Ewigkeit. Was für ein wunderbares Zeichen von Gottes Liebe, unabhängig von unserer Lebenssituation. Als zweiten Aspekt sollen wir Gottes Liebe darin erkennen, dass wir hinausblicken in die Welt und dort mitverfolgen, wie Gott Menschen aus allen Nationen zu einem neuen Leben mit Jesus befreit. Wir sollen beobachten, wie Gott sie um das Banner von Jesus Christus versammelt, in eine ewige Stadt, die nie vergeht. Daran erkennen wir, dass Gott Zion und dass Gott seine Gemeinde liebt. Gottes Liebe erkennen wir nicht unbedingt daran, dass er uns vor aller Not und allem Leid bewahrt. Diese Erfahrung machten zuerst die Apostel und seither alle verfolgten Christen. Diese Erfahrung machen auch wir heute. Und manchmal sind es die Konsequenzen unserer Sünden. Manchmal ist es auch einfach das Leben dieser gefallenen Welt, die wir schmerzhaft erleben, die uns fragen lässt, hat Gott uns verlassen? Liebt Gott uns wirklich? Wenn uns das so geht, dann lasst uns nicht in fehlgeleiteter Erwartung in die falsche Richtung blicken. Lasst uns nicht zweifeln an Gottes Liebe, weil wir etwas erwarten, was er nie verheißen hat. Sondern lasst uns stattdessen hinblicken auf die Zeichen seiner Liebe, die er auch in Jesus Christus erfüllt. Seine Hände, die er durchbohren ließ, und sein Volk, das er auch heute noch vergessen. Wenn wir darauf blicken, wissen wir, Gott hat uns nicht vergessen. Er hat uns für eine Ewigkeit in seiner Stadt auserwählt. Lasst uns beten, dass Gott uns daran nie zweifeln lässt und uns Kraft gibt, an seine Liebe zu glauben. Allmächtiger Gott, wir danken dir für diese Zeichen deiner Liebe. Wir danken dir, dass du in Jesus Christus deine große Liebe erweist, auf eine Weise, die uns überwältigen soll. Und wir bekennen dir, dass es uns vielleicht manchmal nicht überwältigt. Und wir bitten dich um deine Kraft, um von Neuem mit offenem Herzen, offenen Sinnen auf das Kreuz blicken können, auf diese durchbohrten Hände und darin deine wunderbare Liebe neu entdecken können. Und wir bitten dich auch, Vater, dass du uns mehr und mehr den Blick schärfst für das, was du in dieser Welt tust. Wir bitten dich, dass du uns den Blick dafür öffnest, dass du ein Volk versammelst, das so zahlreich ist, dass der Platz eng wird. Und wir bitten dich, dass du uns auch daran deine wunderbare Liebe erkennen lässt. Stärke du uns in dieser Liebe. Nimm von uns alle Zweifel, die uns bedrücken, alle Enttäuschung, die wir vielleicht mit uns schleppen, und lass uns Zuversicht und Frieden finden in der Gewissheit, dass du uns mehr liebst als eine Mutter ihre Kinder. Amen.